Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden. Von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.
Ja, hallo zusammen, ich bin's, Carsten Linke. Macht es wie ich und hört euch jetzt die neue Folge Vorwärts nach Weit an.
Der Vorwärts nach Weit Podcast mit Quick and Dirty bei meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen, liebe 96-Fans, zum Quick and Dirty nach dem Auswärtsspiel in Kiel. Ja, 96 fuhr als Tabellenführer mit 9 Punkten im Gepäck nach Kiel und kommt zurück als Tabellenführer mit 12 Punkten. Gewinnt dort 2-1 und ob das jetzt alles so souverän war, wie das Ergebnis vielleicht vermuten lässt, das diskutieren wir jetzt mal. Und der Erste, der das heute mit mir tut, das ist der liebe André. Hallo André.
Einen wunderschönen Hallo. Wunderschön Hallo ist natürlich grammatikalisch falsch, aber ich bin so aufgeregt. Diese Sendung heißt Quick and Dirty und ich reiße sie direkt an mich. Wir haben es aber kurz vorher besprochen, also es ist hoffentlich keiner böse. Es wird sehr wenig Dirty geben heute, aber eine Sache, die mich richtig aufgeregt hat, die muss ich hier rauslassen, sonst platze ich komplett. Was zum Henker erlaubt dieser kleine, räudige Piep als Schiedsrichter? Ich glaube, ich spinne, ey. Jetzt mal wirklich. 6 Minuten Nachspiel. Also noch davor geschoben, noch mal kurz beruhigen, Herr Kahn. So. Das sind ja Profis. Die werden dafür ja bezahlt. Das sind ja die Besten, die wir haben im Profibereich, diese Schiedsrichter. Und ich möchte auch keinem Schiedsrichter einen Vorwurf machen, der mal einen Foul nicht richtig sieht oder wenn er die Fahne gehoben hat, weil er dachte, es ist abseits und so. Das ist alles in Ordnung. Fehler passieren. Aber 6 Minuten Nachspielzeit, ja? Und dann in der 98. Minute, letzter Angriff von Kiel, blank im Sprint, ja, klärt den Balance aus. Die Aktion gehört Hannover 96. In dem Moment musst du abpfeifen. Du musst abpfeifen. Was macht er? Er lässt den Einwurf zu. Warum zum Henker? Der Einwurf wird geklärt. Er könnte abpfeifen. Er hat die Pfeife im Mund. Er pfeift nicht ab. Er lässt nochmal den Querpass zu, nach außen, um dann eine letzte Flanke nochmal zu erlauben. Was soll der Scheiß? Die letzte Flanke kommt, Noll klärt mehr oder weniger gut und auf einmal hast du Diskussion. Hat sich noch jemand aufgestützt? Gab es noch ein Handspiel und so weiter? Warum bringt er sich in diese Bredouille? Warum lässt er es zu, dass unter Umständen so ein Spiel nochmal komplett der einen Mannschaft geraubt wird? Mit welchem Recht gibt ihr Kiel? Und es geht nicht um 96 oder Kiel. Aber mit welchem Recht gibt er der Heimmannschaft nochmal 2 Angriffe? Ich finde es eine bodenlose Frechheit, ja. Und sowas kann eine ganze Saison sowohl in die eine als auch in die andere Richtung für eine Mannschaft entscheiden. Ich könnte echt abkotzen. Damit ist Dirty für heute vorbei. Ich danke für die Zeit. Ich freue mich auf einen wunderbaren Austausch zu einem geilen Spiel.
Ja, liebe Zuhörende, das war's für heute. Das war Quick und das war Dirty und 96 hat gewonnen. Macht's gut. Nein, natürlich, wir machen noch ein bisschen weiter, denn es ist ja noch jemand da. Also André hatte das Vorrecht und das gönne ich ihm auch gerne, denn also kann ich schon verstehen, dass man da nochmal gleich Dampf ablassen möchte. Jemand, der vielleicht auch noch ein bisschen Dampf ablassen möchte, ist John. Hallo John.
Moin Olaf, moin Spitzenreiter Olaf, möchte ich sagen, moin Spitzenreiter Andi. Ich grüße alle Spitzenreiter da draußen, die in Kiel waren und jeder, der dieses geile Spiel verfolgt hat. Ich dachte mir, jetzt wo Andi das Dirty gebracht hat, kann ich ja mit dem Positiven anfangen und ich bin top zufrieden. Spitzenreiter, 4 Siege aus 4 Spielen, nur ein Gegentor, wenn ich jetzt, nee, 2 Gegentore, egal, wir sind ganz oben mit dabei und es kann gern so weitergehen. Immer weiter, schön ist.
Ja, es ist doch super. 4 von 34, das finde ich schon mal gut. Und über den DFB-Pokal haben wir ja gesagt, reden wir sowieso nicht mehr, weil wer will denn schon im DFB-Pokal spielen? Jetzt mal ehrlich, meine zweite Liga ist doch viel schöner. Also was soll denn das? Naja, gut. Apropos tolles Spiel. Ja, so richtig toll war es am Anfang ja nicht, ne? Also gut, über die Aufstellung brauchen wir nicht weiter reden. Da haben wir gesehen, was wir letzten Spieltag auch schon gesehen haben. Und wir waren uns ja auch am Donnerstag relativ einig, dass man da eigentlich nichts zu verändern braucht. Man hat schon gesehen am Anfang, dass Kiel doch also ein starker Gegner ist, aufsteigende Form. Ersten beiden Spiele zwar verloren, aber dann gewonnen und auch im DFB-Pokal, also im DFB-Pokal dann gewonnen und auch das letzte Ligaspiel dann gewonnen. Die haben schon 96 so ein bisschen die Grenzen aufgezeigt und da passiert auch erstmal nicht so viel, nicht, André? Oder da warst du, glaube ich, auch noch nicht so ganz zufrieden, ne?
Ja, ich war nicht unzufrieden, aber du hast recht. Also beide Mannschaften haben ihren Stiefel versucht zu spielen und beide Mannschaften, das hat man gesehen, waren individuell so gut, dass sie den anderen quasi überhaupt nicht zur Entfaltung haben kommen lassen. Kiel hat uns überhaupt nicht zur Entfaltung kommen lassen und wir Kiel eigentlich auch nicht. Das heißt, man hat sich im besten Sinne neutralisiert und zwar nicht wie früher unter Leitl, weil zwei Scheißmannschaften sich da was zu Rande gestokelt haben, sondern weil einfach zwei gute Mannschaften mit ihren klaren System gut aufeinander eingestellt waren und sich wirklich aus dem Spiel genommen haben, neutralisiert haben. Und es war völlig klar für mich, dass in der ersten Halbzeit es nur ein Tor geben kann, wenn halt irgendeine Mannschaft tatsächlich irgendwie einen wirklich dummen Fehler macht oder eben tatsächlich einen Standard. Ein Standard geht ja immer für ein Tor. Das ist halt einfach so. Und das macht dann eben auf höchstem Niveau den Unterschied in solchen Spielen aus, zwischen Sieg und Niederlage. Und das hat es auch heute gezeigt. Würden wir nur die beiden Halbzeiten einzeln betrachten, ist es genau das. Ein ausgeglichenes Spiel, zwei gute Mannschaften und gucken wir uns die erste Halbzeit nur an. Erstmal gewinnt Kiel das nicht unverdient, vielleicht ein bisschen glücklich, in dem Moment, weil sie eben eiskalt die eine Situation, die sie hatten, genutzt haben. Und also ich bin begeistert von Hannover 96, auch schon in der ersten Halbzeit gewesen, auch wenn wir jetzt nicht 3-0 geführt haben und die da komplett im Sack hatten. Aber das war eine reife Leistung gegen aus meiner Sicht den absolut besten Gegner, gegen den wir in dieser Saison gespielt haben, mit dem individuell besten Kader, der gegen uns bisher gespielt hat.
Ja, da muss ich dir tatsächlich auch recht geben. Also das ist schon ein anderes Niveau gewesen, als wir das vorher unter Leitl gesehen haben, John. Ne? Also ich fand so also was André eben gesagt hat. Also wir haben nicht gut gespielt in Teilen der Mannschaft. Also ich finde speziell die rechte Seite war irgendwie ziemlich abgemeldet. Bundu war ein bisschen lustlos. Aber da hat André ja voll recht. Also das war schon auf einem sehr guten Niveau, also gerade vielleicht auch für die zweite Liga. Und ich meine, die zweite Liga ist ja sowieso die bessere Liga, aber das sei jetzt mal dahingestellt, John. Siehst du das auch so?
Die zweite Liga ist auf jeden Fall die emotionalere Liga und die spannendere, weil es ausgeglichener ist
aus meiner Sicht. Fall, ja.
Und ich finde, man hat Kiel gemerkt, dass sie Bundesliga-Erfahrung hatten. Sie waren definitiv bis jetzt der qualitativ hochwertigste Gegner, den wir hatten von allen. Aber es kommen ja noch einige andere. Von daher wollen wir mal gucken, ob sie auch der stärkste waren. Ich finde grundsätzlich, dass wir recht ausgeglichen waren bis zum Gegentor. Und von den Außen kam aus meiner Sicht einfach zu wenig. Ich fand sowohl Bundu als auch Rochelt sehr erfolgslos. Bundu war deutlich schwächer als in den letzten Spielen aus meiner Sicht, vor allem in der ersten Halbzeit. Und Rochelt, der war bemüht, wie zuletzt auch immer. Aber ja, dann kommt wieder diese Bewegung mit dem Rücken zum Tor, lieber auf Sicherheit spielen. Während Bundu eher das 1-gegen-1 sucht, hat man hier und da was gesehen. Aber es kam in der Summe einfach zu wenig aus meiner Sicht. Und Kiel hat nach dem Tor allerdings auch nur noch verteidigt, fand ich. Da kam auch nicht mehr viel. Und
ja, das ist spannend, ne? Also das kam ja dann in der 21. Zu dem von André ja schon beschriebenen individuellen Fehler, der ja, also es war eine Kette vielleicht auch ein bisschen von Fehlern, die dann tatsächlich dazu geführt haben, dass Kiel mit 1-0 zu Hause in Führung geht. Denn da.
Aber ja. Ein Punkt dicht dazu. Ich finde, es ist aber auch von Kiel super ausgespielt gewesen. Ich fand, die haben da sehr schnell nach vorn gespielt. Die Flanke war top und wie sich der Stürmer bewegt, war auch top. Man könnte jetzt auch sagen, dass Okon da ein bisschen nachlässig war, aber man kann genauso gut sagen, dass Kiel das super herausgespielt hat. Das möchte ich gerne mal betonen.
Ja, nee, das ist auch richtig. Also da will ich gar nicht abstreiten. Also das war gut herausgespielt. Also die haben die Fehler gut genutzt. Heißt, sie haben das auf einem, sagen wir mal, etwas höheren Niveau tatsächlich auch wirklich sehr effektiv und eiskalt ausgenutzt. Und die Flanke war klasse, weil da hatte Tolkien auch relativ viel Zeit zu, muss ich sagen. Und der Stürmer läuft gut ein. Gut, Matsuda und Okon sind da vielleicht ein bisschen orientierungslos, weil das war dann schon ein Tickchen unsortiert. Aber Kiel macht das natürlich auch super, ja, André?
Absolut, das war ein bockstarker Angriff, aber es war zum ersten Mal und zum einzigen Mal, kann man schon mal vorwegnehmen, in dieser Saison der Fall, dass wir überspielt worden sind, dass wir in eine Art Gegenstoß, in eine Kontersituation gekommen sind, wo wir tatsächlich unsortiert waren. Klar hatten wir schon Gegenstöße und Kontersituationen in dieser Saison, aber da standen wir immer sehr, sehr genau und sehr, sehr kompakt. Und ja, klar, Fehler, analogisch, Fußball ist ein Fehlersport. Aber wem will man da einen Fehler machen? Also ich habe das Gefühl, dass ein Neubauer sich da überlaufen lässt auf seiner Seite. Ist das ein Fehler? Ja, mein Gott, das passiert. Dann kommt im Prinzip diese Flanke und es ist wirklich schwer. Also du siehst Okon und du siehst auch Matsuda, wo nicht ganz klar ist, weil das der Stürmer wunderbar zwischen den Beinen gelaufen hat, ja, wo nicht ganz klar ist, wer nimmt jetzt wen, weil im Prinzip muss ja auch einer wieder Richtung Strafraum sich orientieren, falls ein Abpraller kommt oder sonst was, damit die Nachrückenden nicht direkt freie Schussbahn haben. So, und das passte einfach alles nicht, das hat Kiel eiskalt herausgeholt. Und da muss man eben sagen, am Ende des Tages ist das eben auch eine Qualität, dass du eben die Fehler oder die Ungenauigkeiten des Gegners dann auch eiskalt bestrafst, indem du eben deine dann wenigen Chancen halt auch nutzt. Da würde man immer sagen, ja, die sind eiskalt, das ist individuelle Klasse. Und das war in dem Moment bei Kiel so. Wir hatten vorher zwei Fehler im Spielaufbau sozusagen, die mich geärgert haben. Einmal dieser Rückpass oder No-Look, was auch immer das sein sollte, Pass von Tomiak.
Ja. Ein klassischer unnötig. Tomiak.
Ein klassischer Tomiak, ist ja, aber nichts draus passiert.
Ein pro Spiel darf er ja.
Ja, und es gehört auch zu unserem Spiel. Und vielleicht passiert auch mal auch irgendwann aus so einer Situation.
Ja, natürlich.
Aber das müssen wir halt ertragen, wenn wir, kommen wir später nochmal dazu, so geil diese Bälle qualitativ ja auch immer wieder rausspielen können. So, und die zweite Geschichte war Okon davor, der da auch nicht gerade glücklich aussah und dann so einen blöden Freistoß da rausholt. Ist aber auch nichts draus passiert. Da hätte ich gesagt, das wären echte Fehler gewesen, die kann man lassen. In dem Fall muss man eben vielleicht auch mal sagen, ey Kiel, ganz ehrlich, das habt ihr einfach saugut gemacht. Absolut. Und dann führen die halt 1-0 auch nicht ganz zu Unrecht. Wir kommen sicherlich gleich drauf, wir hatten ja auch noch unsere Chancen, aber das war ein 0-0-Spiel in bester Manier und Kiel hat einfach geführt, da waren sie halt einen Ticken effektiver.
Und dazu muss man auch noch sagen, alle Fehler zum Trotz und alle Punkte, die wir bisher gesammelt haben, zum Trotz muss man immer noch sagen, dass wir 16 neue Spieler haben, eine komplett neue Mannschaft und Fehler halt immer noch passieren, weil wir immer noch keine 10 Spiele zusammen mit dieser Truppe gespielt haben. Von daher ist es auch zu erwarten, dass immer noch Fehler passieren können. Hat man heute auch gesehen, wird auch noch in den kommenden Spielen passieren. Alles kein Beinbruch, denn es ist ja dennoch ist von Erfolg gekrönt.
Eben, und unter Leitl hätte ich auch noch, also da hätte ich nach dem 1-0 eigentlich schon gesagt, okay, das ist es jetzt. Und Kiel hat ja auch tatsächlich sich ein bisschen zurückgezogen danach oder hat 96 den Druck erhöht, sich besser sortiert, hat besser ins Spiel gefunden. Weiß ich nicht genau, war aber tatsächlich so, dass so in Richtung Halbzeitpause dann 96 tatsächlich auch durchaus besser wurde. Ne? Es gab dann noch einen schönen Schuss von Neubauer an die Latte. Nach einem Freistoß. Das haben
gut, sowas kann man aber nicht verhindern, Olaf. Das ist ein Sonntagsschuss, der geht rein, der geht drüber, der geht an die Latte, ist spektakulär.
Ja, nee,
aber
ich dass jemand nicht,
aus 25 Metern schießt, das kannst du nicht verhindern.
Ich will das auch nicht kritisieren, aber sie haben es ja weiter versucht. Das wollte ich damit sagen. Also sie haben sich davon wirklich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und der spätere Verlauf des Spiels hat ja auch noch gezeigt, dass wir uns vielleicht bei so einem relativ frühen Rückstand doch zu Unrecht Sorgen machen darüber, dass das Spiel dann irgendwie schon gelaufen ist. Denn wir hatten in der ersten Halbzeit logischerweise noch keine Wechsel, aber da kamen dann später Wechsel und auch da hat sich dann wieder gezeigt, dass 96 einfach insgesamt eine bessere Mannschaft ist und auch einen besseren Trainer hat als in der letzten Saison noch unter diesem anderen Trainer, der ja hoffentlich dann vielleicht auch noch bei uns mal wieder vorbeischaut, aber vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon so genau? John, du.
Er dessen Name nicht genannt werden darf.
Er dessen Name nicht. Ja, gut, wir können den Namen auch gerne nennen. Wir reden natürlich von Pleite, so heißt er, glaube ich, ne?
Ja, so in der Richtung.
Ja, in der Richtung, genau.
Aber ich muss auch sagen, dieses Gefühl, dass man Angst hat, man geht jetzt unter, man findet keine Lösung mehr, diese Negativität, kann man ja sagen, das ist ja auch ein Gefühl, das jetzt über die letzten Jahre immer wieder der Fall war. Der Kommentator hat im Spiel auch gesagt, die leidgeprüften 96-Fans, ich habe mich da leider sehr angesprochen gefühlt. Ja, und von daher absolut. Ist es ein ganz neues Gefühl, dass wir jetzt mal positiv davon ausgehen können, das Spiel ist noch nicht gegessen.
John, ehrliche Rückfrage an der Stelle. Hattest du Angst ist sowieso das völlig falsche Wort, aber hattest du wirklich Sorge? Ich empfinde es aktuell tatsächlich so, sowohl bei dem Gegentor in Cottbus.
Nee, André, das will ich ja gerade sagen. Ich mache mir da momentan gar keine Sorgen. Und das ist ja ein komplett neues Gefühl. Das ist ein neues Gefühl. Und
sag du. Kein einziges Gegentor, was wir bekommen haben, weder das Cottbus-Ding, das kam aus dem Nichts in Anführungszeichen. Ja, das gut gespielt machen, die halt Fehler passieren, haben wir gerade gesagt. Das Magdeburg-Ding, wir waren klar überlegen, dann kriegen die halt einen Elfmeter. Ja, ist nicht toll von Bundu, aber von Okon, aber ist halt so. So, und auch heute das Gegentor. Das sind alles Dinge, die passieren, die gehören zu Fußball. Du wirst in einer Saison auch mal ein Gegentor kriegen. Aber in keiner Situation hatte ich das Gefühl, dass es eine Mannschaft gibt, die bis jetzt in der Saison gegen uns gespielt hat, die uns dominiert hat und sei es auch nur für 10 Minuten, die uns dominiert hat, die aktiv auf einen Treffer gespielt hat, der dann folgerichtig kam. 96 hat es immer wieder geschafft, da sofort wieder gegenzuhalten, sofort Charakter zu zeigen, sofort diese Drangphase des Gegners zu unterbinden. Und das, was Olaf gerade gesagt hat, Kiel macht das Tor. Klar spielen die dann etwas defensiver, wollen auf Gegenstöße setzen, wollen auf ihren Konter setzen und das ist ja auch denen ihre Stärke.
Sie können sich das mit ihrer Qualität auch erlauben. Also sie machen das nicht, weil sie nicht mehr wissen, was sie tun sollen, sondern sie wissen dann genau, was sie tun sollen. Gut, das hat
jetzt nicht funktioniert, aber die hatten keinen einzigen Konter. Die hatten keinen einzigen Konter setzen können. Nicht, weil die schlecht sind, weil wir es nicht zugelassen haben. Genau. Und das ist tatsächlich eine bockstarke. Also ich bin ja hier Euphoriekönig nach dem blöden Schiedsrichter.
Habe ich nicht vergessen, mein Freund. Es wundert mich, dass dein Pulver schon verschossen für heute. Aber
gefühlt für die ganze Saison schon, unter Leitl gab es immer so viel zu kritisieren. Es ist so viel echt schlecht gewesen. Und auch Entscheidungen und Spielintelligenz und Fehlentscheidungen auf dem Platz und von außerhalb des Platzes. Jetzt, okay, wir lagen zurück zur Halbzeit. Akzeptiere ich. Aber was kann man ernsthaft sagen, ganz ernsthaft, welchen Spieler kann man ernsthaft rausnehmen im negativen Sinne? Wo kann man sagen, das war zu wenig? Ihr wisst, ich bin kein Rochet-Fan. Und ihr wisst auch, ich mag auch keine Gegentore. Das ist alles richtig. Aber selbst ein Rochet, der ist okay. Ja,
hatte ja auch noch so tatsächlich eine Chance, wo man natürlich sagen kann, den kann er schon mal machen. Also ich würde nicht sagen, dass er den machen muss. Wäre auch schön, wenn er ihn macht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er ihn machen muss. Wobei
der Winkel war recht spitz.
Der Winkel war ein bisschen spitz. Es waren auch noch ein paar andere Leute drumherum. Aber absolut richtig, André. Wenn man möchte, kann man das Haar in der Suppe finden. Speziell in der ersten Halbzeit vielleicht schon.
Ich nicht.
So rechte Seite so ein bisschen, ja. Aber man möchte ja nicht. Also ich möchte nicht, weil man muss ja jetzt auch, wenn wir jetzt zur zweiten Halbzeit kommen, ja auch sagen, warum sollen wir jetzt noch das Haar in der Suppe suchen nach der zweiten Halbzeit? Es gab keine Wechsel bei 96, obwohl wir schon so ein bisschen, uns vielleicht in der Halbzeitpause in unseren eigenen WhatsApp-Chats so ein bisschen vielleicht gewünscht haben, dass da vielleicht was passiert oder vielleicht was passieren könnte. Passierte aber erstmal nicht. Und 96 hatte mehr Ballbesitz und war auch spielerisch auch durchaus besser und zumindest dominanter und haben auch nach dem Seitenwechsel das Spiel gemacht und gewechselt wurde dann, und das ist ja auch was jetzt letztendlich das Spiel auch tatsächlich zum Kippen gebracht hat, finde ich, mal wieder von Tietz. Tatsächlich gut. Also es kam Jokota für Rochel, daher war ich ein bisschen überrascht, weil da hätte ich eher vielleicht Jokota für Bundu erwartet. Hat er nicht gemacht. Okay. Dann kam natürlich der übliche Wechsel Kellmann für Pichler. rein. Auch wieder positionsgetreu, kennt man ja. Und Taibbi kam für Aseko, der bis dahin gar nicht so ein schlechtes Spiel gemacht hatte, aber letztendlich ein Opfer dieser Stringenz von Tiz ist, dass er sagt, okay, ich möchte jetzt den Taibbi bringen. Ja, ich möchte jetzt aber nicht da irgendwie großartig die Grundordnung ändern, weil das vielleicht auch die Spieler überfordert und ich, oder was, weiß ich nicht, ob er das denkt, aber er ist einfach auch nicht will, weil er dabei bleiben möchte. Er möchte bei seinem Plan bleiben und dann geht halt Aseko raus. Und sind wir mal ehrlich.
Genau das, Olaf, ist es doch. Also man muss später, ja kein Nostradamus, ne, sein. Hättest du vor der Sendung oder vor dem Spiel, hätte dich jemand gefragt, Olaf, wer wird für Pichler in der zweiten Halbzeit kommen? Hättest du gesagt, Kehlmann. Hättest du gesagt, wer wird für Aseko kommen? Hättest du gewusst, Taibbi. Ja. Okay. Und hättest du gesagt, okay, und außen müssen wir wechseln. Wen würdest du als ersten reinbringen? Hättest du gesagt, Jokota. So, das sind ja keine Dinge, wo man jetzt echt Fußballexperte für sein muss. Das macht Tiz so. Aber er hat sehr früh gewechselt, diese drei Wechsel. Die anderen hat er sonst später gemacht. Gerade auch den Kehlmann-Wechsel kommt sonst später.
60. Und, schon recht früh, 60.
und 61. Und er zeigt damit ja, Leute, ich habe auch noch eine zweite Idee. Ich habe einen Plan B. Der ist zwar bekannt, der Plan B, ja, der ist bekannt, aber ihr könnt nichts dagegen tun, weil ihr darauf nicht eingestellt seid. Ihr seid auf Plan A eingestellt, aufgestellt, aber wenn ich Plan B bringe, müsstet ihr auch alle sofort wechseln und das könnt ihr nicht, weil ihr die Qualität auf der Bank nicht habt. Wir schon. Und das macht er herausragend. Er hat ja vorher schon leichte Stellschrauben gemacht. Das hat man sofort gemerkt, dass Kiel ja im Prinzip wirklich zwar noch auf Augenhöhe, aber nur noch defensiv gedacht hat. Da kam gar nichts mehr offensiv. Und dann wechselt er. Jetzt will ich nicht sagen, dass sofort die Ecke das Ergebnis daraus war, weil wie gesagt, Standard kann immer passieren. Ja, auch für uns in Anführungszeichen. Aber das Spiel war sofort ein anderes. Und jetzt kommt es.
Ja, aber können wir bitte mal ganz kurz nochmal ich möchte da kurz nochmal so einen Einschub machen, was Enzo Leopold betrifft, weil auch den hat er ja, das war ja kein Spieler, der noch reingekommen ist, aber den muss er in der Halbzeit auch irgendwas noch vielleicht in den Tee gekippt haben oder so, keine Ahnung. Weil die Standards kamen ja plötzlich. Denn also das 1:1 war ja dann eigentlich im Prinzip sofort nach den Auswechslungen ein wunderbarer Freistoß von der linken Seite, schön scharf in den Fünfer gespielt. Und wer steigt am höchsten und köpft den ein? Virgil Gita macht sein erstes Tor. Und das funktioniert dann sofort. So, André, ich wollte dich aber nicht unterbrechen. Das ist eigentlich wollte ich kurz, schon.
Jetzt muss ich dich unterbrechen. Entschuldige bitte, aber war das nicht nach einer Ecke, das Tor von Gita? War der Freistoß?
Ach so, entschuldige, natürlich. Das war die Ecke, genau. Das bringe ich jetzt sogar schon durcheinander, weil das zweite Tor war ja dann tatsächlich der Freistoß. Genau, es war die Ecke, richtig. Und das war ja dann sieben Minuten später, dann kam ja der Freistoß, auch wieder tatsächlich von Enzo. Und diesmal von der rechten Seite. Und ich muss sagen, Kellmann, ne, also das sah in der Zeitlupe schon so, also so hoch ist, glaube ich, lange keiner mehr bei uns gesprungen zum Kopfball. Fand ich sehr beeindruckend. Also, ja, und zirkelt den schön rein.
Also das hatte für mich Niklas Füllkrug-Vibes, dieser Sprung.
Ich wollte gerade den Namen nicht in den Mund nehmen. Ich dachte mir, lassen wir mal den Füllkrug, lassen wir da mal außen vor.
Aber damit ich derjenige, der die unausgesprochenen Dinge heute anspricht.
Alles gerne, gut. Das überlasse ich gerne dir, ja.
Aber einen Punkt möchte ich kurz mal sagen. Ich finde es wirklich frustrierend, dass Pichler immer noch kein Tor gemacht hat. Der arbeitet so viel, das ist so ein guter Junge. Wir loben ihn jede Folge. Auch heute fand ich ihn ein bisschen, vielleicht ein bisschen übermotiviert, weil es halt sein Ex-Club ist. Im letzten Spiel fand ich ihn noch ein bisschen stärker als heute. Aber trotzdem hat er sich doch endlich mal sein Tor verdient, verdammt nochmal.
Ja, definitiv, ja. Und,
aber scheiß auf sein Tor, das kann er machen, wenn sonst keiner trifft zum 1-0 gegen irgendwen. Also solange andere treffen, kann ich damit leben und ich hoffe er auch. Aber ich möchte auch auf etwas hinaus, und zwar dieses 1-1. Ich habe Vertrauen in Tiz, habe ich vorhin gesagt. Ich hatte auch keine Sorge, dass die uns daher spielen. Aber eine Sache, da schaffe ich es noch nicht, 96 zu vertrauen. Das ist, nachdem man gegen einen sehr starken Gegner das 1-1 glücklich nicht, aber ich sag mal, nach dem Standard gemacht hat. So, dass man dann, und das habe ich noch nicht, also die letzten 5-6 Jahre nicht erlebt, dass man dann auf seine eigenen Stärken vertrauend einfach weiterspielt. Ja. Also normalerweise erzielen wir auch mal ein 1-1 nach einer Ecke und dann aber sofort, weiß keiner mehr, greifen wir an, verteidigen wir, es sind wieder Räume da, Kiel kommt wieder stärker ins Spiel. Das wäre folgerichtig gewesen. Nein, Wir spielen einfach stumpf weiter, als ob nichts passiert wäre. So nach dem Motto, Augen zu, Ergebnis interessiert uns nicht. Wir spielen, das meine ich positiv, unseren Stiefel stumpf runter. Warum? Weil wir es können, weil wir davon überzeugt sind und weil wir damit jeden schlagen können. Und ja, wir werden auch nochmal Spiele verlieren. Aber genau das ist unsere maximale Stärke. Und ja, ich weiß auch, wir sind dann die Ersten, die wieder sagen, wir können nur an dem System festhalten, wenn wir doch hinten liegen, hätte doch wechseln müssen. Aber genau das ist unsere maximale Stärke bei einer Mannschaft, ihr habt es gesagt, die noch nicht lange zusammenspielt.
Ja, aber das machen wir ja auch.
Doch mal, was in Wochen noch ist, wenn die Mannschaft weiß, wie sind die Laufwege. Und ein Bundu zum Beispiel, das war die einzige Überraschung, dieser Bundu auf links auf einmal.
Ja, das hat er
damit dann gespielt, genau. Damit habe ich nicht gerechnet, aber in Titz' Kopf muss das folgerichtig gewesen sein. Und tatsächlich war es das. Du musst Jokota bringen auf außen. Wen nimmst du raus? Kannst nur Bundu, kannst nur Rochelt bringen. So, und Bundu hat defensiv tatsächlich besser gearbeitet. Und das auch auf links. Und das fand ich erstaunlich. Da hat er ihm noch ein paar Minuten gegeben und hat ihn dann ja später gegen Roggo gewechselt. Hm. Aber der Titz hat einen Plan. Und ich möchte es jetzt hier einmal klar sagen, ich habe ja früher immer in Harnik We Trust gepostet, als wir noch so einen coolen Harnik hatten. Es muss es heißen, in Titz We Trust, ohne Scheiß. Also wenn wir in dieser Saison Erfolg haben wollen und Erfolg heißt für mich ganz oben, dann müssen wir auf Titz vertrauen und der wird das zurückzahlen. Ich bin mir felsenfest überzeugt. Geiler Typ, geiles System, geiler Trainer, endlich.
Also André, ich unterschreibe da, was du sagst, auf jeden Fall, dass auch die Wechsel waren top gewählt, all die Personen selber, B, die Zeitpunkte und dann auch die personelle Umstellung. Ich fand auch, dass Kiel sich sehr schwer damit getan hat, dass Bundu plötzlich links spielt. Der Verteidiger war definitiv nicht auf Bundu dann eingestellt.
Ich denke, das war auch der Plan. Hinten
gearbeitet. Ja. Und ja, genau, wie du sagst, das war auch garantiert der Plan. Und allein, dass er ja dieses Ingame-Coaching durchführt und es dann auch greift, das ist so dermaßen befriedigend aktuell und das macht einfach Spaß.
Ja, ich denke, das sollte sowohl Bundu helfen, einfach mal vielleicht einen Perspektivwechsel so zu kriegen, weil auf der rechten Seite, da kam er ja nicht so richtig zum Zuge und es sollte sicherlich auch die Kieler entsprechend verwirren einfach und das hat ja auch wunderbar funktioniert und das ist das, was André eben gesagt hat, das finde ich genau richtig. Du hast sofort gesehen, die haben einen Plan, den wollen sie verfolgen. Sie haben sich fest vorgenommen, dieses Spiel zu drehen. Sie wollten nicht als Verlierer vom Platz gehen, sie wollten unbedingt gewinnen. Und deswegen fielen dann auch diese beiden Tore. Und sie haben dann letztendlich auch das Spiel weiterhin dominant zu Ende gebracht. Wenn man mal davon absieht, dass der Schiri da fast noch zwischengefunkt hätte. Und auch Blank hat sich da, der kam ja dann auch noch für Ocon, da wurde dann die Abwehr einmal gedreht. Die wurde tatsächlich nicht gedreht, sondern Gita ging ins Zentrum, Tomiak rutschte dann nach rechts und Blank dann links. Konnte sich ja auch noch auszeichnen durch eine schöne Grätsche kurz vor Schluss, wo er dann aus Nähe dem, ich glaube, das war sogar jetzt der Einwurf, den du vorhin meintest, André, wo exakt dann halt eigentlich das Spiel schon so gut wie vorbei war. Und
90 Sekunden nach der offiziell angezeigten Nachspielzeit, obwohl es in der Nachspielzeit keinerlei Gründe gab, nochmal nachspielen zu lassen. Ja, weiterhin Frechheit. Aber Olaf, ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, erinnerst du dich daran, ich glaube, nee, weil wir beide darüber gesprochen haben, erinnerst du dich daran, dass ich glaube, nach dem ersten Spiel oder was, gesagt habe, dass Matsuda offensiv Weltklasse, aber defensiv ein echter Schwachpunkt ist. So, und was mir seit dem ersten Spiel auffällt, der ist weiterhin ein absoluter Schwachpunkt defensiv, aber es kommt überhaupt nicht zum Tragen. Also Matsuda ist mit Sicherheit der defensiv schwächste Spieler bei uns in der Startelf, was Zweikämpfe angeht, Lufthoheit und so weiter und so weiter. Aber es kommt überhaupt nicht mehr zu tragen und ich weiß nicht, woran das liegt. Liegt das daran, weil die Innenverteidiger da alles abräumen und quasi anderthalbfach spielen? Man merkt überhaupt nicht, dass Matsuda defensiv möglicherweise ein Wackelkandidat ist und die gegnerischen Mannschaften können das überhaupt nicht anspielen und ausnutzen.
Ja, ich kann dir sagen, woran das liegt. Stabilität
unfassbar.
Ja, ich auch. Ich kann dir sagen, woran das liegt. Das liegt einfach daran, dass wir eine mannschaftliche Geschlossenheit haben. Dieses Team unterstützt sich gegenseitig. Das merkst du auch besonders in der Ballrückeroberung. Wenn einer mal den Ball verliert, gehen sofort zwei an, einer presst, einer fängt den Pass ab. Und diese Abstimmung da, das ist schon echt genial, dass das schon so gut klappt.
Und wir sind in der Balleroberung insgesamt deutlich besser geworden. Deswegen fällt das weniger auf. Ne? Also Ballverluste, das hat man in der zweiten Halbzeit ja auch gesehen es war ja so, wir haben uns relativ oft gegen Kiel auch noch so in der ersten Halbzeit durch Offensivfouls beholfen, da konnte man sehen, okay, Kiel ist nicht so schlecht, aber in der zweiten Halbzeit fand ich, war das eher umgekehrt, ja? Und wir haben da auch wirklich also wir haben die Dominanz ja wirklich nochmal deutlich erhöht in der zweiten Halbzeit. Und das finde ich so faszinierend. Also, und es war so eine, ich weiß nicht, ob ich das so nennen kann, eine unaufgeregte Dominanz. Also das war nicht hektisch, das sah die ganze Zeit so aus, als wenn es genau das ist, was sie machen wollen. Und sie machen das.
Es gab eine Situation, die für mich bis jetzt diese Saison mit einem dicken, fetten Textmarker unterstreicht. Ich weiß nicht mehr, welche Minute, relativ zum Schluss. Kiel presst uns an und wir spielen über 5, 6 Stationen Torhüter, Innenverteidiger, linker Verteidiger uns den Ball da hin und her. Das dauert so 30 Sekunden und wir spielen ihn raus und dann fault irgendeiner, ich weiß nicht wen, da im zentralen Mittelfeld um. Wahnsinn! Wir hätten nicht, muss 85., 88., irgend sowas gewesen sein. Wir hätten jahrzehntelang den Ball einfach nur hoch rausgekloppt, so nach dem Motto, weg aus der Gefahrenzone, und dann hätten die halt wieder anlaufen müssen. Nein, nein, wir spielen das Ding raus in einer Ruhe, in einer Sicherheit, und das frustriert den Gegner komplett. Ja. Es nimmt Zeit von der Uhr, viel besser als an irgendeiner Eckfahne rumzutanzen, und du hast halt selber die Sicherheit. Und das ist das, was ich meine. Auch da, früher war immer hoher Ball, oh Gott, oh Gott, oh Gott, der rutscht noch rein. Ich hatte heute, kann trotzdem passieren, weiß ich auch, aber ich hatte heute zu keiner Sekunde das Gefühl, Kiel könnte und wird dir noch den Ausgleich machen. Klar, ich kann glaube, immer einer durchrutschen oder an die Hand springen, aber ey, wir hatten das Ding absolut im Griff und haben
ja, würde mich 2-1 gewonnen. Genau, würde mich auch nicht wundern, wenn es unter Tietz vielleicht sogar irgendwie Strafen für solche Aktionen geben würde. Einfach man einfach sagt, das brauchen wir nicht, das machen wir nicht. So, apropos ja Nachspielzeit, wir gehen jetzt auch mal langsam hier in die Nachspielzeit. Ich würde gerne von euch ein Fazit hören. Ich meine, wir haben schon viel Fazit eingearbeitet, aber ihr kennt ja auch meine übliche Frage. Was nimmst du, ich fange mal mit John an, Positives heute aus dem Spiel mit und wie ist so deine Gefühlslage und dein Fazit jetzt gerade?
Positiv gehört ja auch immer Lob dazu, wenn wir über Positivität sprechen. Und an der Stelle möchte ich, da wir die Mannschaft jetzt schon im Podcast so gut gelobt haben, auch mal Luca loben, weil ich habe mal aktiv auf seine Analyse vor dem Spiel geachtet. Er hat die Startelf komplett richtig getippt, er hat die Taktik richtig getippt, er hat die Schwäche zur Konterabsicherung angesprochen. Und auch an klaren gesprochen, wie wir das ausnutzen müssen. Also Respekt an Luca an der Stelle.
Ich glaube, er hat auch das Ergebnis richtig getippt, ne? Kann das sein? Ich glaube, er hat auch 2-1 getippt, wenn ich mich recht entsinne.
Das war ich, glaube ich.
Ach, das warst du auch? Okay, ja, entschuldige, ich wollte dir das jetzt aber nicht nehmen.
Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, ob Luca das auch getippt hat, aber ich habe sicher 2-1 getippt. Ja. Aber egal. Für die Mannschaft möchte ich sagen, die sollen genauso weitermachen. Die sollen jetzt die Länderspielpause gut nutzen, um zu regenerieren und dann so weitermachen. Ich habe da nichts zu meckern. Und wie soll man da auch groß meckern, wenn man jetzt 4-mal in Folge gewonnen hat?
Richtig. André?
Ja, ich nehme positiv mit, dass, und ich habe das schon einmal gesagt, aber da klang das eher nach einem Witz, obwohl ich es auch relativ ernst schon meinte. Aber jetzt meine ich es 1896%, ich meine ich das jetzt. Der Aufstieg in der zweiten Liga wird über Hannover 96 führen. Hannover 96 wird, wenn sie in der Lage sind, dies weiterhin so zu spielen, wie sie spielen, auf jeden Fall Top-Aufstiegskandidat sein und Erster oder Zweiter werden. Die einzige Möglichkeit, die das noch verhindern kann, ist, dass etwas passiert innerhalb der Mannschaft oder was auch immer, was dazu führt, dass das nicht mehr möglich sein wird. Das können Verletzungen oder Ähnliches sein, das wollen wir nicht hoffen. Da kann keiner was dafür. Oder aber es können interne Querelen und so weiter sein. Und daran glaube ich nicht, weil ich Christian Titz, ich bin hundertprozentig überzeugt, habe ich vorhin schon gesagt, das nicht zulassen wird. Das heißt, Hannover 96 wird ganz, ganz oben mitspielen und wir werden uns daran gewöhnen müssen, vielleicht im nächsten Jahr unsere Bahncard 100, die wir hoffentlich dann alle haben, nochmal zu nutzen, um andere Örtlichkeiten aufzusuchen als Elversberg oder Nürnberg. So, das ist Punkt 1. Und Punkt 2, wir sind jetzt mit voller Punkteausbeute ganz oben dran. Es ist noch früh in der Saison, es ist alles gut. Aber was bedeutet das? Selbst wenn wir mal ein Spiel oder zwei Spiele verlieren oder nur unentschieden spielen oder was auch immer, sind wir weiter oben dran. Und sind wir weiter ganz oben dran. Und das ist eine Sicherheit, die du hast, mit der du ja ganz anders auftreten kannst. Du musst niemanden hinterher eilen, du musst auch nicht sofort gewinnen, sondern du kannst einfach auf deinen Stiefel vertrauen und den weiter runterspielen. Und ganz ehrlich, das klingt jetzt viel arroganter, als ich es meine. Aber die Frage ist berechtigt, wer soll diese Mannschaft, wenn sie so spielt, in dieser zweiten Liga überhaupt schlagen? Ich sehe keine Mannschaft, nochmal Tagesform, unglückliche Entscheidungen, Glück und Pech, klar werden wir Spiele verlieren, aber strukturell sehe ich keine Mannschaft in Liga 2, die in der Lage ist, uns in 10 Spielen 8-mal zu schlagen.
Tja, warten wir mal ab. Ja, ich möchte heute einfach mal zu allem, was auch schon gesagt wurde, das wurde auch einiges auch schon gesagt, vielleicht mal positiv mitnehmen und nochmal herausstellen, dass Christian Tietz tatsächlich, also für mich, jetzt schon ein so guter Trainer ist, wie ich ihn hier wirklich lange, lange nicht mehr gesehen habe. Und weil wirklich auch heute wieder eigentlich alles funktioniert hat, was er getan hat. Und ich kann nur hoffen, dass er uns noch lange erhalten bleibt. Und ja, John, hast du da auch, du bist da auch für, ne? Du hast eben so positiv dich bewegt. Also ich glaube, du denkst, dass du bist da bei mir,
ich,
ne?
Ich bin der Letzte, der sich da beklagen würde. Ich finde, wir müssen diese Zeit jetzt ordentlich auskosten. Ja. Das ist anderes Zukunftsprognose, wo auch immer der noch hin möchte und wo auch immer wir selber jetzt im Verlauf dieser Saison noch landen.
Aber wir wollen nicht unken, wir wollen positiv enden, wir wollen nicht sagen,
aber gib mir noch einen Abschlusssatz, bevor du abmoderierst, Olaf.
Ja, aber nur einen bitte jetzt.
Ja. Ich habe immer gefordert in den letzten Jahren, dass Hannover 96, Markus Mann, Vatikin, der Papst, wer auch immer, sich klar äußert und die Ziele dieser Mannschaft benennt für die Saison. Und ich habe immer gesagt, das Ziel muss es sein, das Wort Aufstieg in den Mund zu nehmen, das Ziel muss es sein, das auch klar zu formulieren. Ich möchte klipp und klar sagen, brauchen wir nicht. Diese Saison muss keiner offiziell das Ziel Aufstieg in den Mund nehmen, weil diese Mannschaft ausstrahlt in jeder Sekunde, dass sie jedes Spiel gewinnen will und jedes Spiel gewinnen kann. Und damit ist der Aufstieg folgerichtig. Wir brauchen niemanden, der sich hinstellt und sagt, also wir wollen schon aufsteigen, jetzt haben wir 4 Spiele gewonnen. Brauchen wir nicht. Es ist jedem klar, der diesen Trainer und diese Mannschaft sieht, dass der Aufstieg, ich wiederhole mich, nur über Hannover 96 gehen wird. Ob es am Ende reicht, ist eine andere Geschichte. Aber das ist eine Veränderung gegenüber Leitl, wo ich mir denke, wow, ist das geil. Und ich möchte es an mir selber einmal deutlich machen. Ich war in letzter Saison wenig im Stadion, wenn nur bei gutem Wetter. Ich war bis jetzt bei jedem Heimspiel da. Ich habe mir für Hertha Karten gekauft. Ich habe mir für Bielefeld Karten gekauft. Ich habe Freunde und Bekannte, die ich mitnehme. Meine Kinder und hast du nicht gesehen. Ich bin also faktisch euphorisiert und bringe andere ins Stadion. Und das tun viele aktuell in Hannover. Und das hatten wir lange Zeit nicht mehr. Und deswegen macht die Hütte voll, Freunde. Gegen Hertha voll, gegen Bielefeld voll und danach alles, was kommt, auch voll. Es wird unsere letzte Saison in dieser scheiß zweiten Liga sein. Zumindest mal für die nächsten paar Jahre. Und dementsprechend seht zu. Und wenn wir dann Champions League gegen Atletico spielen, dann meldet ihr euch, dann kriegen wir euch auch alle ins Stadion. Und dann werden wir noch Weltpokalsieger. Und was es noch alles gibt, FIFA, okay, Weltpokalsieger.
André,
Olaf, hol mich runter. Wir werden auf Jahre hinweg unschlagen.
Ja, ist gut. Das war jetzt auch ein ziemlich langer Satz, muss ich sagen. So, ja, das ist ja natürlich, ich habe gerade rausgehört, beim nächsten Quick and Dirty und auch beim übernächsten, beim übernächsten Fall schon, aber zumindest zu den Heimspielen werden wir jetzt André erstmal hier nicht hören. Das ist schade für mich, für euch, wie auch immer. Ja, es ist einfach wunderbar. Also wir freuen uns, jetzt ist erstmal Länderspielpause, das ist ja fast schon... Das wollen wir eigentlich gar nicht. Wir wollen eigentlich nächsten Samstag schon wieder einen Sieg oder nächsten Sonntag, nächstes Wochenende schon wieder einen Sieg von 96. Hier müssen wir halt warten, bis Hertha kommt. Die hauen wir auch weg. Und bis dahin niemals allein. Bleibt sauber. Wir hören uns. Bis dann. Tschüss.
Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen wie mir. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Carsten Linke.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.